Wenn einem nichts Besseres einfällt, dann beginnt man mit einem Witz. Gott geht zu Adam und Eva. Ich habe zwei Dinge für euch. Einmal die Fähigkeit, im Stehen zu pinkeln. Adam unterbricht Gott. Das will ich, das will ich. Gott, also gut, so sei es. Eva, und was bekomme ich? Gott, ein Gehirn. Welches Korn Wahrheit dieser Witz besitzt, werden wir vielleicht heute ein wenig sehen. Und außerdem ist es gut, wenn wir mit einem Lachen beginnen. Lachen macht frei, stimmt uns positiv und heiter. Wir können es nämlich gut gebrauchen, dass wir heute ein bisschen locker sind, denn womit wir uns heute beschäftigen, ist kein Spaß. Es geht um Genesis 3, den sogenannten Sündenfall. Geht nicht? Wer die beiden vorherigen Predigten unserer Reihe mitbekommen hat, der hat gemerkt, dass wir uns für Kapitel 2 mehr Zeit genommen haben als heute für Kapitel 3. Aus gutem Grund. Wir müssen in Gottes guten Schöpferwillen gegründet sein, das ist Kapitel 2, damit wir die Schattenseiten des Lebens besser verkraften und der Sünde ins Auge schauen können, das ist Kapitel 3. Denn die Sünde ändert nichts an Gottes guten Schöpferwillen, rein gar nichts. Was Gott uns zusagt, das gilt und darauf können wir uns verlassen. Wir haben heute schon, wie beim letzten beiden Male, das Problem, dass wir nicht auf jeden Vers eingehen können. Dieser Text ist so verdichtet, dass ich heute ganz wenig bewusste Schwerpunkte setzen muss. Vieles wird dadurch auf der Strecke bleiben. Weil es diese Worte aber wert sind, gehört zu werden, habe ich mir heute wieder Verstärkung geholt und die Dani wird euch heute das gesamte Kapitel trotzdem vorlesen. Vielen Dank schon mal für deinen Einsatz. Ihr habt doch alle wieder ein Arbeitsblatt bekommen, wo ihr den Text mitlesen könnt und einige Worterklärungen findet. Ich möchte an dieser Stelle deutlich sagen, diese Auslegung, die ich euch heute mitgebracht habe, ist eine Sicht auf diesen Text. Es ist eine Möglichkeit. Es gibt auch andere und man kann gewisse Verse auch anders auslegen. Beginnen wir mit den Versen 1 bis 6.
Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß.
Wenn man die Erzählung von Adam und Eva so liest, dann ist dieser Beginn von Kapitel 3 schon äußerst merkwürdig. Völlig unerwartet ist auf einmal von der Schlange die Rede. Und deshalb schauen wir uns diese Schlange zunächst mal näher an. Im antiken Palästina waren ca. 36 Schlangenarten bekannt und diese hatten bereits damals eine besondere Wirkung auf den Menschen. Die Schlange war schon immer fremder als alle anderen Tiere. Irgendwie ist sie unheimlich, geheimnisvoll. Im Gegensatz zu vielen anderen Tieren ist der Körper der Schlange kalt. Obwohl sie keine Beine hat, kann sie sich blitzschnell bewegen. Und wenn sie sich bewegt, dann hören wir davon nichts. Sie schleicht immer. Auch sonst ist die Schlange äußerst leise. Sie macht kein Gebrüll, kein großes Geschrei und dennoch ist sie gefährlicher als viele andere Tiere. In der Antike wusste niemand, wo die Schlange wohnt, wo sie sich aufhält. Sie ist unberechenbar Und wenn sie angreift, dann erfolgt das immer aus dem Hinterhalt. Jetzt sagt dieser Text, dass die Schlange listiger oder man könnte sagen klüger ist oder war als alle anderen Tiere. Worin besteht diese Klugheit? Die Schlange ist das einzige im alten Orient bekannte Tier, das töten kann, ohne Gewalt anzuwenden. Wenn dich eine Schlange gebissen hat, dann ist das eigentlich keine große Verletzung und doch kannst du binnen weniger Minuten daran sterben. Die Schlange ist außerdem das einzige Lebewesen, das weiß, wie man Gift herstellt. Selbst der Mensch in der Antike wusste das nicht. Die Schlange ist außerdem in der Lage, sich durch Häutung zu verjüngen. Sie kann also nicht nur den Tod bei anderen herbeiführen, sondern sie kann den eigenen hinausschieben. Und aus diesen Gründen ist die Schlange klüger als die anderen Tiere. Für einen orientalischen Menschen war das klar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir von der Schlange hier in diesem Text lesen, dann schwingt eigentlich bei uns immer sofort das Wort Teufel mit. Das liegt stark an unserer Prägung und an unserem Bibelverständnis. Ich will euch aber sagen, dass vom Teufel in diesem Text eigentlich gar keine Rede ist. Und deshalb will ich euch kurz ein paar Gründe nennen, warum man hier nicht sofort den Teufel hineindeuten muss. Der Teufel, hebräisch Satanas, kommt weder in der ganzen Urgeschichte, also den ersten 12 Kapiteln in der Bibel, noch in der gesamten Tora, den 5 Büchern Mose, vor. Überhaupt kommt das Wort Satanas im Alten Testament nur an 3 Stellen vor: Hiob, Sacharja und 1. Chronik. An keiner dieser Stellen wird er als Schlange bezeichnet oder nur annähernd mit einer verglichen. Erst im Neuen Testament, im letzten und jüngsten Buch der Bibel, der Offenbarung, wird der Teufel an 2 Stellen, Kapitel 12 und Kapitel 20, als Schlange bezeichnet. Ich muss daher fragen, wenn schon in der gesamten Tora, was ja die jüdische Bibel ist, kein einziges Mal vom Teufel geredet wird und er auch sonst im Alten Testament kaum eine Rolle spielt, müssen wir uns fragen, wie wir dazu kommen, dass die Schlange in dieser Erzählung der Teufel ist. Ist es legitim, dass wir 2 Stellen aus der Offenbarung, die nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich etwas vollkommen anderes darstellen, nehmen, um die Schlange hier als Teufel zu deuten? Man kann das so machen, das will ich so sagen, aber es scheint mir manchmal etwas weit hergeholt. Das heißt aber nicht, dass die Stellen in der Offenbarung keine Gültigkeit besitzen, aber dazu müssen wir nach Antworten in der Offenbarung suchen und nicht in diesem Text. Denn jeder Text der Bibel hat das Recht, dass er sich aus sich selbst heraus erklärt. Innerhalb der Erzählung von Adam und Eva gibt es keinen Hinweis, dass die Schlange nicht als Schlange gemeint ist. Ganz im Gegenteil steht in diesem Vers: Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr gemacht hatte. Wie sollte man also auf den Gedanken kommen, dass es um den Teufel geht, wenn doch die Schlange zu den Tieren des Feldes gehört? Wenn jetzt jemand von euch denkt, das ist jetzt für mich neu oder das will ich so vielleicht gar nicht hören oder ich würde diesen Text dadurch verharmlosen, wenn wir den Teufel über Bord werfen, dann muss ich euch sagen, dann irren wir. In dieser Erzählung geht es schon explizit um etwas Böses. Aber ich glaube, wir brauchen dazu den Teufel nicht. Jetzt muss man zu Recht fragen, wofür könnte denn dann die Schlange stehen, wenn nicht für den Teufel? Eine Auslegung wäre, dass die Schlange hier sinnbildlich für die böse Form von Raffinesse und Durchtriebenheit unter Menschen steht. Ein starkes Argument für diese Auslegung ist, dass im alten Orient es eine Erzähltechnik oder keine Erzähltechnik gab, wie wir sie heute kennen. Es gab keinen inneren Monolog. Das heißt, innere Gespräche, die sich in Menschen ablaufen, wurden in Texten im Orient meistens nach außen verlagert, sodass es wie ein Zwiegespräch sich darstellt. Das heißt, man könnte sagen, das Gespräch zwischen der Schlange und der Frau ist eigentlich etwas, was sich im Inneren abspielt. Wir behalten das einfach mal im Hinterkopf und schauen es uns an, was die Schlange genau sagt. Vers 1. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Wisst ihr, was die Schlange hier macht? Sie vermischt Zusage und Verbot. Luther sagte mal, die Schlange vermischt Evangelium und Gesetz. Das Evangelium bestand für Luther in der Verheißung, in der Zusage. Doch diese verschwindet im Nebel der Worte der Schlange. Erinnert ihr euch noch an die Worte, die Gott eigentlich gesagt hat? Von allen Bäumen darfst du essen, nur von einem nicht. Das erste war eine klare Zusage Gottes. Bedien dich, habe ich alles für dich gemacht. Aber dieses Versprechen bringt die Schlange zum Verschwinden. Sie weiß, dass Verbote kein Verfallsdatum haben, aber die Verheißungen verwehen zu schnell mit dem Wind. Zu schnell sind sie vergessen. Diese Worte wirken wie Gift und sie säen Misstrauen. Übrigens wird hier nicht erklärt, woher diese Zweifel kommen. Auf einmal sind sie da, so wie auch die Schlange. Eben noch tief gegründet in Gottes Zusage und Fürsorge und ganz plötzlich beschleicht einen das Misstrauen. Ist das nicht genau das, was wir auch kennen? Was sich immer wieder in unserem Innern abspielt, das, was diese Erzählung hier schildert, läuft Tag für Tag in dieser Welt ab. Überfallartig steigen Gedanken in uns auf oder werden uns von außen gegeben, die uns einzunehmen versuchen und über die wir vielleicht selbst erschrocken sind. Sollte jemand, am Ende sogar Gott, behauptet haben, dass das nicht gut für mich ist, warum sollte es mir dadurch nicht besser gehen, wenn ich dieses oder jenes tue? Wer für alle Versuchungen nur den Teufel verantwortlich macht, unterschätzt seine eigene Verantwortung. Wir müssen uns bewusst sein, dass das Böse, das Lebensgefährdende auch aus unserem Herzen kommt. Und wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir das auch, beziehungsweise führen wir vielleicht sehr oft einen ähnlichen Dialog. Wir wollen es nicht, aber plötzlich ist er da. Und die Qualität dieser Erzählung besteht übrigens darin, dass sie gerade nicht erklärt, woher das Böse kommt. Keinerlei Spekulation, keine einfache Antwort. Darin besteht am Ende die Gefährlichkeit des Bösen, dass wir seine Herkunft nicht kennen. Aber wir können erkennen, worin das Böse besteht und wie es wirkt. Interessant ist auch, dass ab Kapitel 2, Vers 4b, wo wir angefangen haben, bis zu dieser Stelle durchweg die Bezeichnung Jahwe Elohim verwendet wird. In vielen Übersetzungen wird diese Wendung als Gott der Herr wiedergegeben. Und diese Doppelbezeichnung Jahwe Elohim ist sehr besonders, denn sie taucht im Alten Testament kaum wieder auf, nur in diesem Text. Und neben dem allgemeinen Wort für Gott oder Gottheit, das ist Elohim, ist darin der Name Gottes enthalten, Jahwe. Der fällt auch am brennenden Dornbusch. Und dieser Name bedeutet wörtlich übersetzt, ich bin für dich da. Und dieses Ich bin für dich da, den Namen Gottes, lässt die Schlange weg. Es kommt ihr nicht über die Lippen, denn sie sagt einfach nur Gott. Verblüffend ist, dass die Frau diese Sprache übernimmt. In ihrer Antwort ist Gott für sie auf einmal nicht mehr der Ich bin für dich da. Das Gift der Schlange wirkt. Das Gottesbild der Frau hat sich verändert. Es ist nebulöser, es ist dunkler geworden. Sie versucht Gott noch ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Und in Vers 3 merken wir das. Sie macht ihn sogar noch ein Stück weit strenger. Denn von Anfassen oder Nicht-Anfassen hat Gott eigentlich gar nichts gesagt. Aber sie weiß, dass sie kurz davor steht zu kippen. Und an diesem Punkt setzt die Schlange noch einen drauf. Sie arbeitet selbst mit Versprechungen. Jede Werbung und jede Propaganda weiß, dieses Mittel zu nützen. Die Schlange verspricht, ihr werdet sein wie Gott. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr meinen, dem Schöpfer gleich zu sein. Ihr werdet meinen, über das Leben Bescheid zu wissen. Die Schlange lockt mit dem Versprechen, dass der Mensch das Relative, die Abhängigkeit verlassen kann und selbst zum Absoluten, zum Unabhängigen wird. Und letztlich ist es das Zusammenspiel von beidem, einem verzerrten Gottesbild und einer verlockenden Versprechung, dass die Frau nach der Frucht greifen lässt. Wir könnten uns jetzt noch fragen, warum spricht eigentlich die Schlange mit der Frau? Manche Ausleger behaupten, es läge am weiblichen Geschlecht. Frauen wären die Schwächeren und somit eher beeinflussbar. Es gibt jedoch auch hier keinen Hinweis im Text, dass die Weiblichkeit das Problem ist. Dagegen leuchtet etwas anderes viel mehr ein. Die Frau ist nämlich im Gegensatz zum Mann nicht die Originalzeugin von Gottes Gebot in Kapitel 2. Gott äußert dieses Gebot nur gegenüber dem Mann. Aber wir merken später, dass es eigentlich genauso für die Frau gilt, obwohl sie es eigentlich laut dem Text nicht gehört hat. Und aus diesem Grund hat es die Schlange bei der Frau leichter, von wegen schwaches Geschlecht. Im Gegenteil, man gewinnt eher, so wie bei dem Witz am Anfang, hier den Eindruck, dass der Mann der Schwächere ist. Also wenn man den Text mal so im Zusammenhang liest, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass Adam beim Gespräch der Frau und der Schlange die ganze Zeit daneben steht und kein Wort sagt. Und als ihm dann die Frau die Frucht anbietet, versucht er nicht einmal gegenzusteuern. Adam kippt sofort, ohne Gegenwehr. Man könnte sagen, Adam ist der erste Mitesser. Wenn man so will, liefern die Herren der Schöpfung hier keine gute Figur ab. Man könnte also sagen, wenn überhaupt, dann ist dieser Text eher etwas männerfeindlich als frauenfeindlich. Hören wir jetzt mal, wie es weitergeht.
Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten.
Schauen wir uns jetzt den Sündenfall genauer an. Ich finde, dass dieser Text hochaktuell ist. Das, was hier beschrieben wird, ist kein Ereignis der Vergangenheit, sondern passiert jeden Tag auf der ganzen Welt. Nachdem beide von der Frucht essen, passiert zunächst das, was die Schlange tatsächlich versprochen hat. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan. Und wenn wir jetzt diesen Text nicht kennen würden, dann könnten wir sehr gespannt sein, was jetzt passiert. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Ihr Lieben, das ist Ironie pur. Keine Erleuchtung, kein Durchbruch, kein Wie-Gott-Sein, sondern es wird ihnen auf einmal bewusst, dass sie etwas zu verbergen haben. Sie werden vertraut damit, dass es auf einmal peinlich ist, nackt zu sein. Wofür sie vorher keine Scham empfanden, schämen sie sich auf einmal. Wieso eigentlich? Was hat Scham mit Sünde zu tun? Klären wir zunächst, worin die Sünde besteht. Nach Auffassung dieser Erzählung ist die Sünde die Selbstüberschätzung des Menschen. Er vertraut sich selber mehr als Gott. Er maßt sich an, seinem Schöpfer gleich zu sein. Was mir langfristig wirklich gut tut und was mir langfristig wirklich schadet, denn darum geht es ja beim Baum der Erkenntnis, das weiß ich doch als Mensch wohl am besten. Mit dem Griff nach der Frucht trauen wir uns zu, entscheiden zu können, was uns wirklich gut tut. Dabei passiert aber etwas. Im Greifen nach der Frucht verändert sich das Gute. Es geht nämlich auf einmal darum, was mir Vorteile bringt. Das Gute nimmt egozentrische Züge an, wenn wir danach greifen. Wenn wir Gott vertrauen, dann ist das Gute immer ein Stück weit gut für alle anderen. Er denkt im Sinne von uns allen. Aber wenn wir selbst entscheiden, was gut ist, dann geht es immer zuerst um mich und darum, wie ich am besten wegkomme. Jetzt ist es aber beim anderen, der das auch so macht, genauso. Er oder sie sieht seine oder ihre Vorteile zuerst. Und ab jetzt musst du aufpassen. Jetzt kannst du nicht mehr so offen sein wie vorher, sondern du musst deine Schwachstellen zudecken. Sie könnten dir ja sonst zum Nachteil werden. An dieser Stelle könnten wir fragen, aber warum schämen wir uns denn dafür? Wir haben doch alle unsere Schwächen und Mängel. Niemand ist doch besser als der andere. Ihr Lieben, wir schämen uns, weil wir wissen, wie der Hase läuft. Unsere Erfahrung lehrt uns, dass es nicht gut ist, wenn wir völlig offen sind. Wir haben gelernt im Leben, und das lernt man ziemlich schnell als Mensch, dass es ganz böse werden kann, wenn uns Menschen auf die Schliche kommen, wenn sie unsere Schwächen kennen. Wir haben Angst, dass etwas herauskommt, wodurch wir vor anderen lächerlich dastehen. Oder andere würden sich empören, wären neidisch oder fangen an zu lästern. Wir spüren, dass manche Information gegen uns verwendet würde. Ich hörte mir vor kurzem ein Interview an, in dem ein Angestellter einer Landesregierung erzählte, wie er tagtäglich mit Hass konfrontiert ist, vor allem über das Internet. Spätestens seit dem Boom der sozialen Medien ist es sehr leicht geworden, Menschen massiv zu diffamieren und zu beschimpfen. Dieser Mann berichtete, wie die Hassnachrichten schnell die öffentliche Ebene verließen und bis ins Private und Intimste vorstießen. Verleumdungen, Drohungen und Lügen über ihn im Internet waren an der Tagesordnung. Es ging so weit, dass er sich am Ende dafür schämte, obwohl er nichts dergleichen getan hatte. Er schämte sich, weil er sich ständig in der Öffentlichkeit dafür rechtfertigen musste, für die perfidesten Anschuldigungen, dass er seine Kinder missbrauchen würde oder seine Frau betrügen würde. Das Schlimme daran ist, das Internet kennt kein Wochenende und hat ein sehr langes Gedächtnis. Und dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, wie es in unserer Welt zugeht. Wer meint, dass er nichts zu verbergen hat und sich deshalb nicht schämen müsste, der irrt. Selbst wenn jemand kein Internet hätte, ist es möglich, sein Leben über das Internet völlig kaputt zu machen. Und um das zu verhindern, blöffen wir alle jeden Tag. Die Sünde bewirkt, dass wir uns voreinander schämen müssen, dass wir Masken tragen und dass wir eine Fassade aufrechterhalten. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht diplomatisch handeln. Wir wägen genau ab, was wir wann und wo und wie sagen können. Kann sich jemand leisten, offen auszusprechen, was er wirklich über andere denkt? Seine intimsten Wünsche und Gedanken preiszugeben, von seinen tiefsten Ängsten zu erzählen. Wisst ihr, ich habe mich oft gefragt, wie man Menschen unserer Zeit, die keinen religiösen Hintergrund haben, erklären kann, was Sünde ist. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich ihnen zuerst einreden muss, dass sie furchtbar schlechte Menschen sind, damit sie es dann begreifen können. Bis mir diese Auslegung gezeigt hat, dass es anders gehen könnte. Das, was ich eben beschrieben habe, kennt jeder Mensch, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Jeder Mensch kann in seinem Leben erkennen, dass wir schwer beschädigt sind. So schwer, dass wir uns voreinander schützen müssen und nicht ganz offen sein können. Wir können uns nicht in Nacktheit begegnen, sondern wir müssen unsere Scham voreinander verbergen. In meiner jugendlichen Sturm- und Drangzeit, da habe ich oft gedacht, die Gemeinde ist die heile Welt. Dort sind Menschen, die Jesus nachfolgen, die ehrlich und aufrichtig sind, die mit Hingabe leben und wo alle wissen, dass sie Sünder sind und dass sie alle aus der gleichen Gnade leben. Davon stimmt nach wie vor vieles. Aber die Annahme, dass die Gemeinde die heile Welt ist, war eine Illusion. Selbst wenn wir einander wohlgesonnen sind, wenn wir einander achten und schätzen, an einem Strang ziehen und uns vielleicht sogar geschwisterlich lieben, dann können wir eins trotzdem in unseren Gemeinden nicht, voreinander ganz offen sein. Wir müssen trotzdem blöffen. Dabei muss es auch nicht immer um schlimme Dinge wie Missbrauch oder so gehen, so meine ich das nicht. Aber wir können uns nicht ganz unverhüllt geben. selbst in unserer Gemeinde. Das liegt sozusagen in der Natur des Sünderseins. Die Sünde treibt uns auseinander, sie hält uns auf Distanz. Und diese Wahrheit hat auch der Sänger Jupiter Jones in einem Lied erkannt. Mal schauen, ob es geht.
Manchmal halte ich Abstand nur, um die nicht zu erschrecken, die mich überhaupt nicht kennen. Und die gibt's an allen Ecken. Zum Glück ist so, wer wär ich denn, wenn alle wüssten, wer ich bin? Der Gläserne, der Angstgetriebene, der Wegrenne, der hier gebliebene. Und manchmal, wenn ich Glück hab.
Das war nur ein kurzer Ausschnitt, aber der zeigt uns, wir gewahren den Abstand, weil wir uns schämen. Denn wer sich voreinander schämt, der hat voreinander Angst. Und diese Angst spielt in unserem Leben eine große Rolle. Denn wir spüren daran, dass das Leben gefährdet ist. Wir spüren, dass das Leben ganz schön in die Hose gehen kann. Und jeder von uns ahnt, dass er guten Gewissens das Böse, das Schlimme und das Lebenszerstörende selbst tun könnte. Wer ehrlich zu sich selbst sein kann, der merkt hin und wieder, dass er selbst zum Problem werden kann. Für sich und für andere. Nur wer sich betäubt oder in Dauerschleife unterhalten lässt, der merkt von dieser menschlichen Angst nichts. Es ist ja irgendwie verständlich. Wer will schon ständig daran erinnert werden, dass das Leben auch sehr dreckige Seiten hat? Dass jeder am Ende für seinen eigenen Untergang verantwortlich sein könnte? Das zu erkennen tut weh. Das wollen wir eigentlich lieber loswerden. Beziehungsweise versuchen wir im Leben, unser ganzes Leben lang, diese Angst zu bewältigen. Und aus diesem Grund schiebt die Schlange nämlich auch Gott den schwarzen Peter zu, indem sie die entscheidende Zusage Gottes weglässt und seine Worte verdreht, sagt sie: Mensch, du bist nicht dein größtes Problem, sondern Gott. Er ist die größte Gefahr für dein Glück. Und diese Worte der Schlange, ihr tödliches Gift, wirkt noch heute in jedem von uns oder auch zwischen uns. Schenken wir ihnen kein Gehör. Gott ist nicht unser Problem, sondern er ist unsere Rettung. Er ist der Einzige, der dich durchschaut und der dich dennoch nicht verurteilt. Er nutzt deine schämenswerten Geheimnisse nicht schamlos aus. Bei ihm sind deine Ängste und deine Scham sicher. Vertraue ihm. Das Gute, was er für dich bereithält, übersteigt deinen Tellerrand. Du wirst bei ihm nicht zu kurz kommen. Kommen wir nun zum nächsten, etwas längeren Abschnitt, die Verse 9 bis 21.
Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zu Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an.
Aus Zeitgründen muss ich mich sehr stark beschränken in diesem Text. Aber so ist es im Leben manchmal. Man schafft nicht immer alles, was man will. Ich möchte nur ein paar Auffälligkeiten herausgreifen. Es ist verblüffend, wie Gott nach dem Sündenfall mit dem Mann und seiner Frau umgeht. Es war ja keine Lappalie, was sich die beiden da geleistet haben. Die haben ja nicht das Kleingedruckte übersehen, sondern ein ausdrückliches Verbot von niemand anderem als ihrem Schöpfer ignoriert. Sie haben sich letztlich der Rücksichtnahme verweigert, von der Gott gesagt hat, dass es nur so funktioniert. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, man könnte schon verstehen, wenn Gott jetzt einfach mal richtig sauer wäre. Also mich würde das zumindest auf die Palme bringen, wenn jemand von mir eine breite Palette angeboten bekommt. Von allen Bäumen darfst du essen. Und im Vergleich dazu nur eine winzige Einschränkung in Kauf nehmen muss und genau diese missachtet. Doch was macht Gott? Er ergreift die Initiative. Er geht auf die beiden zu. Er sucht sie und er ruft sie. Für mich steckt in dieser Frage, wo bist du, keine Anklage und kein bissiger Unterton. Das kann man am einzelnen Wort nicht belegen, aber aus dem, wie Gott sich danach verhält, passt es irgendwie dazu. Kein Aufbrausen, kein Wutanfall Gottes. Im Gegenteil, er macht immer den ersten Schritt und er stellt Fragen. Zuerst dem Mann und dann der Frau. Und obwohl man meinen sollte, Gott müsste es doch besser wissen, fragt er die Menschen. Wer ehrlich fragt, zeigt ehrliches Interesse am Gegenüber. Wer das aufrichtige Gespräch sucht, dem liegt der andere am Herzen. Er will es von ihnen wissen, was passiert ist. Ihm ist an der eigenen Reflexion des Menschen gelegen. So hoch achtet Gott seine Menschen nach allem, was vorgefallen ist. Und es ist wie, wenn wir zuerst zuhören würden, wenn unsere Kinder Mist gebaut haben, anstatt was wir sofort losschimpfen. Das wäre ein Türöffner und es würde zeigen, ich liebe dich trotzdem. Danach sagt er zu jedem Einzelnen, zur Schlange, zur Frau und zu Gott und zu dem Mann noch ein paar Sätze. Aber auch dann findet sich kein vernichtendes Urteil oder eine göttliche Zornentladung. Wir schauen uns die gleich nochmal an. Gegen Ende der Erzählung ist es wiederum Gott, dessen Fürsorge keine Grenzen kennt. Er nimmt die notdürftig zusammengehefteten Feigenblätter von Mann und Frau und ersetzt diese durch maßgeschneiderte Fellröcke. Er sieht ihr Bedürfnis, dass sie ihre Scham, ihre Offenheit bedecken wollen, und er kümmert sich darum. Er versteht ihre Angst des Durchschautwerdens und er begegnet ihnen mit Güte. So liebevoll und so großzügig ist Gott nach allem, was vorgefallen ist. Schauen wir uns jetzt noch kurz die Folgen der Sünde an. Es fällt zunächst auf, dass sich sowohl für die Schlange, die Frau als auch den Mann um erhebliche Beeinträchtigungen des Lebens handelt. Es geht nicht um irgendwelche geistlichen Kämpfe, sondern es geht um am eigenen Leib spürbare Beschädigungen. Die Schlange muss auf dem Bauch kriechen, die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären und der Mann kann sich nur durch viel Mühe und Arbeit vom Acker ernähren. Und folgende Dinge sind mir dabei aufgefallen, die durch den Sündenfall so einen Knacks wegkriegen, einen schweren Schaden erleiden. Während die Tiere zuvor noch unter dem Stichwort Hilfe eingeführt werden, taucht hier der Begriff Feindschaft auf, zumindest bei der Schlange. Interessant ist dabei, dass diese Feindschaft über alle Nachkommen bestehen bleiben wird. Das ist das, was wir bis heute erleben. Jeder Mensch muss sich ein Leben lang mit den Versuchungen und mit den Raffinessen, dem Bösen als solches in irgendeiner Weise herumschlagen. Immer wenn man meint, die Schlange, die Sünde, das Böse unter den Füßen zu haben, wird man wieder gebissen. Dieser Kampf hört nicht auf, solange der Mensch lebt. Er beschreibt, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen können. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Böses wird mit Bösem vergolten. Das ist der verzweifelte Versuch von uns Menschen, damit umzugehen. Eine ähnliche Verdrehung des ursprünglich Guten steckt im Wort zur Frau. An die Stelle der gleichberechtigten Beziehung von Mann und Frau, die ja vorher so gegeben ist, tritt ein hierarchisches Verhältnis, das Patriarchat. Erst nach dem Sündenfall herrscht der Mann über die Frau, vorher nicht. Und auch erst nach dem Sündenfall gibt der Mann der Frau einen Namen. Das ist auch sehr interessant. Worüber man herrscht, dafür braucht man einen Namen. Auf Augenhöhe ist es scheinbar nicht notwendig, dass man sich Namen geben müsste. Dass es die Dominanz eines Geschlechtes über das andere gibt, ist laut diesem Text Ausdruck und Folge der Sünde. Und auch für den Mann ändert sich einiges. Die eigentlich gute Aufgabe des Menschen war am Anfang, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und die bekommt jetzt auch so einen bitteren Beigeschmack. Vor dem Sündenfall ist Arbeit nämlich durchaus positiv. Da ist nichts Negatives an Arbeit. Es gehört zum Menschsein dazu. Er ist geschaffen, um zu gestalten und zu erhalten. Infolge der Sünde wird auf einmal die Arbeit aber zum kräftezehrenden und aufreibenden Prozess, zur Prozedur, inmitten von Dornen und Disteln etwas aus dem Acker aufkeimen und wachsen zu lassen. Mühsam, ganz mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und so erleben wir unsere Welt. Diese Folgen der Sünde, die hier beschrieben werden, sind die Dinge, die wir jeden Tag erleben können. Unser Leben ist ganz offensichtlich schwer beeinträchtigt. Hören wir jetzt den letzten Abschnitt der Erzählung von Adam und Eva.
Und der Herr Gott sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Und der Herr Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.
Mir geht es jetzt insbesondere um den letzten Vers, Vers 24, der sogenannten Vertreibung aus dem Garten Eden. Diese Formulierung klingt in unseren Ohren bereits nach Strafe. Im Grunde wird das dann oft auch so gesehen. Aber man kann sich durchaus fragen, ist das hier wirklich eine Strafhandlung Gottes? Ich will dem kurz nachgehen, weil ich glaube, dass es für unser Gottesbild und das Bild, was diese Erzählung malen möchte, wichtig sein könnte. Und dabei müssen wir einen kurzen Exkurs machen, über ein Prinzip sprechen, welches sich durch die ganze Bibel zieht. Man kann es an vielen Stellen wiederfinden, wenn man darum weiß. Wenn wir dieses Prinzip umfassend erklären wollten, dann wäre das eine eigenständige Predigt und vielleicht bin ich dazu auch nicht geeignet. Deshalb nur ein ganz kurzer Abriss, was mir geholfen hat, diesen Vers zu verstehen. Dieses Prinzip nennt sich Tat-Folgedenken oder Tun-Ergehen-Zusammenhang. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass jede Tat Folgen hat. Keine unserer Taten bleibt folgenlos. Zwischen einer Tat und ihrer Folgen besteht laut biblischem Zeugnis ein derart enger Zusammenhang, für den wir in unserem mitteleuropäischen Denken keinen Begriff haben. Dieser Zusammenhang ist mehr als Ursache und Wirkung. Ich will euch ein kurzes Beispiel geben. Julia und ich haben uns letzte Woche, das hat sehr gut gepasst, eine Miniserie im ZDF angeschaut. Vielleicht hat die mancher gesehen, die heißt Reset, wie weit würdest du gehen? Und darin geht es um eine Mutter, deren 15-jährige Tochter sich ganz plötzlich das Leben nimmt. Verzweifelt versucht sie dann, mit Hilfe eines Unternehmens, was die Zeit zurückdrehen kann, den Tod ihrer Tochter zu verhindern. Und indem sie jedoch in die Vergangenheit reist und andere Entscheidungen trifft, verändert sich jedes Mal einiges. Manches zum Positiven, manches zum Negativen. Aber das kann sie vorher nicht vorhersehen. Und es ist interessant, wenn man das sich anschaut, wie anders sich dann manches entwickelt. Und wie sie selber merkt, gute Dinge, die ich eigentlich hatte, verändern sich, nur weil ich andere Entscheidungen getroffen habe. Und so ähnlich verhält sich das mit diesem Tatfolgedenken. Es ist tiefer und es ist unüberschaubarer als ein reines Wenn-Dann. Ihr hört jetzt ein paar Bibelverse von der Dani, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wo überall dieses Tatfolgedenken verankert ist. Es gibt da noch viel mehr. 5 habe ich mal rausgegriffen.
Sprüche 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Sprüche 26, Vers 27. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Matthäus 7, Vers 1 und 2. Jesus sagt in der Bergpredigt: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Matthäus 7, Vers 16. Weiterhin sagt Jesus: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In Galater 6, Vers 7. Paulus schreibt an die Galater: Was der Mensch sät, das wird er ernten.
Vielen Dank, Daniel. Ich weiß, dass es jetzt in der Kürze nur schwer rüberzubringen ist, aber ich hoffe, ihr habt ein wenig verstanden, was dieses Prinzip meint. Kommen wir zu unserem Text zurück. Dieses Tatfolgedenken passt sehr gut in diese Erzählung. In Kapitel 2, Vers 17 heißt es beispielsweise: An dem Tag, an dem du davon isst, wirst du sterben. Das ist Tatfolgedenken. Wie sieht es aber jetzt nach dem Sündenfall aus? Nachdem Mann und Frau erkennen, dass sie nackt sind, wird erzählt, dass Gott in der Abendkühle durch den Garten geht und sie dabei ruft: Adam, Mensch, wo bist du? Doch der Mann und seine Frau hatten sich inzwischen den Bäumen im Garten versteckt. Das gesteht Adam gegenüber Gott dann auch ein. Was ist also die Folge der Sünde, dass du dich verstecken musst? Du traust dich nicht mehr, Gott unter die Augen zu treten. Die Sünde bewirkt, dass du dich in Gottes Nähe nicht mehr so wohl fühlst. Seine Gegenwart wird für dich auf einmal problematisch. Da ist nichts mehr mit frei und ungezwungen. Und du verspürst auf einmal den Drang, dich vor ihm zu verbergen. Wenn du aber jedes Mal, wenn Gott dir begegnet, hinter die Büsche verschwindest und ihm aus dem Weg gehst, dann ist eure Beziehung nachhaltig gestört und beschädigt. Sie kann so nicht funktionieren. Du lebst dann nicht mehr in der Wonne, nicht mehr im Garten Eden. Durch deine eigene Tat versperrst du dir selbst den Zugang zum Leben. Mit dem Griff nach der Frucht berauben wir uns selbst unserer Heimat und treiben uns selbst zum Gartentor hinaus. Die Sünde ist demnach das Katapult, mit dem sich der Mensch selbst aus der Gottesnähe schleudert. Die sprichwörtliche Vertreibung ist quasi dann nur noch ein formaler Akt. Es ist eigentlich nur eine Sichtbarmachung dessen, was sich der Mensch eh schon zugezogen hat. Die Unabhängigkeit von Gott und den Wunsch, selbst wie Gott sein zu wollen. Wie gut, dass Gott selbst uns entgegenkommt. Er lässt uns nicht mit der Sünde zurück. Nein, er selbst überwindet die Distanz zwischen uns. In Jesus, und das merken wir an Ostern, wird Gott Mensch, zeigt uns darin seine Liebe, die uns zum Leben und zu Gott selbst zurückführt. Liebe Geschwister, wir sind am Ende dieser Reihe. Sie sollte nur ein Vorgeschmack sein auf das, was diese Erzählung in sich trägt. Darin liegt viel mehr Wahrheit verborgen, als wir erahnen können. Wer dafür noch ein wenig mehr kosten möchte, in diese Richtung, die ich gegangen bin, dem kann ich eine Vortragsreihe des Worthaus e.V. empfehlen. Die war mein persönliches Aha-Erlebnis und sie ist die Grundlage meiner Predigten gewesen. Ich habe daraus vieles verwendet, weil es mir zu wertvoll schien, als dass ich es euch nicht weitersagen kann. Und ich habe diesen Referenten Siegfried Zimmer sogar mal persönlich getroffen und habe ihn gefragt, ob ich Inhalte seiner Vorträge verwenden darf. Und er hat einen sehr interessanten Satz zu mir gesagt, hat gesagt, im Reich Gottes gibt es kein Privateigentum. Das war die offizielle Erlaubnis. Wem ich jedoch jetzt den Appetit auf diese Erzählung ein wenig verdorben habe mit manchen Auslegungen, der möge mir verzeihen. Das war nicht meine Absicht. Und deshalb bitte ich jene unter euch, gebt diesen Text eine zweite Chance. Er hat es auf jeden Fall verdient. Egal, was ihr von dem haltet, was ich euch serviert habe. Und zu guter Letzt bitte ich euch wie immer um eines. Prüft alles und das Gute behaltet. Möge das Hilfreiche euer Vertrauen in Gott stärken. Amen. Ich würde gern mit euch beten. Vater, wir danken dir für diesen genialen Text, der das Leben und die Grundlagen, die wir jeden Tag sehen können, nicht treffender beschreiben könnte. Herr, wir erleben, dass unser Leben beschädigt ist, dass es nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, dass das irgendwie kaputt gegangen ist. Und Herr, wir wollen uns ausstrecken nach dir. Wir wollen dir vertrauen, mehr als uns selber. Wir wollen unser Ego hinten anstellen und wollen gern dich fragen, was das Gute für unser Leben langfristig ist. Schenk, dass wir die Sünde ernst nehmen, auch die Sünde zwischen uns, und schenk uns den Mut, dass wir immer wieder diese Distanz überwinden, dass wir auch voreinander offen werden können, dort wo es gut ist und wo es hilfreich ist. Danke Gott, dass du uns entgegenkommst in Jesus Christus und dass du uns begegnest in deiner Liebe und dass du uns zum Leben zurückbringst. Amen.